zusammen. Herzlich willkommen zurück bei «Schaumal». Das Wetter ist ja ein bisschen zum Grennen draussen. Ich hoffe, heute haben wir nicht viel zum Grennen, weil wir wollen euch ja mit guten News versorgen und vielleicht auch guten Filmen, die wir haben gesehen. Der Moski und ich sind hier am Start. Moski, wie hast du es?
Hey Tommy, ja gut. Eigentlich wäre es so ein bisschen Kinowetter, obwohl ich muss sagen, es ist gar nicht so viel los im Kino. So war jetzt im Jänner und Februar. Jetzt fällt es dann, glaube ich, so langsam ein bisschen an. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja ein, zwei Filme gesehen im Kino, aber auch daheim im Streaming. Und darum haben wir gesagt, machen wir Erfolg und wollen darüber reden.
Genau. Angefügt dessen zum Grennen, hast du mehr gelacht oder gerannt bei den letzten Filmen, die du gesehen hast?
Ich glaube, so ein bisschen beides, oder? Und wir haben so ein bisschen alles im Programm heute. Ich glaube, einer, der recht auf Tränen drüse drückt. Kommen wir dann noch ein bisschen dazu am Schluss.
Genau.
So ein bisschen der Film, der ja auch am meisten so ein bisschen darüber geredet wird im Moment, oder? Von denen, die wir gesehen haben. So.
Ja, definitiv. Ja, wir steigen, glaube ich, auch mit so kleinen Hot News, Sachen, die wir aus dem Netz, die uns beschäftigt, oder so ein Latest News, die wir aufgeschnappt aus der Filmbranche. Und legen da zuerst mal ein bisschen los.
Ja, soll ich da gerade den Start machen?
Let's go!
Mit einem grossen, nämlich Steven Spielberg. Und der hat einen neuen Olymp erreicht, wenn man so will, wenn das überhaupt noch geht. Etwas hat ihm nämlich noch gefehlt. Und zwar der Grammy. Und den hat er jetzt bekommen für sein Doku Music by John Williams. Und mit dem, dass er jetzt den Grammy gewonnen hat, ist er in den erleuchteten Kreis, oder wie sagt man?
Erhobenen
Kreis, genau, vom Egot, nämlich, dass er alle grossen Preise mindestens einmal gewonnen hat. Und das haben fang nur 30 Personen geschafft auf der Welt. Und zwar hat er jetzt der Emmy, unter anderem für Band of Brothers, eben der Grammy, dann hat er dreimal den Oscar gewonnen, für Schindlers List zum Beispiel, oder Soldat James Ryan. Und der Tony, den hat er auch schon gehabt, für das Musical A Strange Loop. Und darum hat er jetzt alles zusammen, wie gesagt, hat er jetzt den Egot-Status, oder? Das ist wahnsinnig, he?
Apropos, du bist noch gerade bei den Auszeichnungen da, komme ich jetzt gleich noch drauf zu, weil sie ja noch die Oscars 26 am 16. März in Nacht. Und das ist ja etwas, was dich wahrscheinlich freut, weil du hast ja dort Sinners bei deinen Top-Shot-Movies zuoberst gehabt.
Ja.
Und du weißt ja, er hat einen Rekord. Der Sinners hat 16 Oscar-Nominationen. Und das ist ja eigentlich schon monumental. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen.
Nein, ich hätte es nicht gedacht, ich hätte es schon ein bisschen vermutet gehabt im Vorfeld, aber ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass er vor allem in den wichtigen Kategorien nichts gewinnt. Ich glaube, da sind andere Filme oder auch Schauspieler und Schauspielerinnen schon in der Favoritenrolle, sind er sich dort eher ein bisschen zurück. Aber wir werden es sehen. Manchmal werden wir ein bisschen überrascht beim Oscar, oder?
Das stimmt, das sind starke Konkurrenten im Rennen. Wir kommen ja sicher noch darauf zurück, auf die Oscars. Nichtsdestotrotz ein Achtungserfolg für Ryan Coogler mit 16 Nominationen. Mhm. Genau. Etwas anderes, was wir auch noch haben aufgeschnappt haben, das mit der Netflix-Synchronisatoren-Streik, vor allem da in Deutschland, oder? Geht da im Netz um, dass die nicht mehr zufrieden sind.
Würde ich sagen.
Zu Recht. Absolut. Also, da bin ich auch bei dir. Also, es geht ja um dort das AI-Training. Also, was hast du dort so aufgeschnappt? Also, Netflix will jetzt die künstliche Intelligenz trainieren mit den Stimmen. Also,
ja, sie sollen ihre Stimme geben, für das KI-Training zu machen. Aber sie kommen wie nichts dafür rüber, oder? Es soll jetzt einfach in diesem Vertrag enthalten sein. Und ja, auf was läuft es aus, oder? Dass sie früher oder später nicht gebraucht werden und eben nur noch KI, ihre Stimme oder ihre Synchron-Avatar gebraucht wird. Und ja, das geht natürlich nicht. Oder auch noch unentschädigt. Also,
Ja. Also, es sind sich auch Geister am Streiten, weil ja die Gewerkschaft hat gesagt, von den Sprechern, ja, das sei jetzt noch nicht so weit, eben die Ablösung, oder haben dort ein bisschen den Synchronsprecher eine Warnung gegeben, aber sie sagen ja auch, die können auch spontan sagen, okay, eben, wir haben die Stimme genug trainiert, wie du sagst, wir machen jetzt das mit diesen Avataren. Also das ist noch recht undurchsichtig und eben, wie du sagst, auch zu berechtigt die Angst, oder? Dass man, das ist ja in Hollywood nicht anders, also sogar Schauspieler, die Angst haben, ersetzt zu werden. Also das KI-Thema geht quer durch die Filmbranche, oder? Also,
ja, und da jetzt es natürlich verschiedene, also zum Teil werden sie nicht synchronisiert, einfach nur Text oder mit Untertitel. Oder es gibt natürlich Leute, die jetzt da gleich einspringen und dann hat es halt eine Synchronsprecherinnenwechsel gegeben in der Serie oder im, ja, vor einer Person, die bis jetzt halt eine andere Stimme hatte. Und ja, ist da alles ein bisschen ungrob gewesen, oder? Vor allem im deutschsprachigen Raum ist das.
Genau, genau. Ja, wir beobachten es weiter und hoffen natürlich nicht, dass wir die schönen, guten Stimmen, die etabliert sind, dann namentlich auch von ein bisschen den grösseren Rollen oder Schauspielern, dass dann da plötzlich eine missliche Lage entsteht. Aber ja, bleiben wir dran. Etwas anderes, was ich noch aufgeschnappt habe, geht so ein bisschen in die Kategorie von Music Biopic. In dem Sinn, dort hat sich nämlich der Sam Mendes einem recht grossen Projekt im Hintergrund verschrieben, wie ich finde. Also es ist eigentlich den Beatles, was darum geht, und das will er eigentlich in 4 Einzelfilmen anlegen. Also das ist recht speziell, das soll dann im 2028 zwar erst zum Ding kommen. Was aber krass ist, wie ich finde, ist das Casting für die einzelnen Beatles, wo da der Sam Mendes gemacht hätte. Ich weiß nicht, hast du etwas über das Projekt mitbekommen?
Nein, nichts mitbekommen.
Genau, die weiss ich eben einmal in einem Jahr durchlassen. Also es wird nennen der John Lennon von Harry Dickinson, der Paul Mescal als Paul McCartney, Joseph Quinn als George Harrison und der Barry Keoghan als Ringo Starr. Also wir sehen hier, es ist so ein bisschen Who is Who von den guten Schauspielern auch in Hollywood. Und eben ganze 4 Filme, also Einzelfilme, wo jeweils eben John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo. Also das will er so zum Event machen. Wie er es dann released und so von den Filmen, bin ich mal gespannt, ob die Filme dann so ineinander reingreifen als Gesamtkino-Event. Das ist recht speziell.
Also es gibt wie 4 Filme, oder? Von jeder Person. So,
von jeder Person, aber ob dann eben die Filme überlappend zueinander stehen, weil ja natürlich alles um die Beatles geht, aber immer so der Fokus zu einem einzigen von wahrscheinlich die Lebensstory, aber dann eben so eine Schnittmenge entsteht. Ich nehme an, dass er das wie parallel gedreht hat. Also es ist sehr, sehr speziell, wie ich finde. Ja,
ich kann vielleicht noch eingreifen da in also als Übergang, weil das nämlich auch ein Musikfilm ist, und zwar einer, der mir sehr am Herzen liegt, absoluter Kultfilm, nämlich Dirty Dancing. Und da soll es jetzt wie eine Fortsetzung geben, ist kommuniziert worden, und Jennifer Grey, also die Baby spielt, die soll auch wieder mitmachen in diesem neuen Dirty Dancing Film. Und da bin ich gespannt drauf. Ja, auch mehr als skeptisch, muss ich natürlich sagen.
Ja, es gibt aber, ja auch.
Aber ja, wir haben es gesehen. Patrick Swayze, selig, natürlich nicht mehr dabei. Und ja, mehr weiss man eigentlich da noch nicht, aber mal schauen. Es hat ja, glaube ich, schon auch noch mal irgendwie Dirty Dancing 2 oder so, hat es, glaube ich, schon mal gegeben.
Ja, ja, es hat mal so einen Erfolg, mehr oder weniger ein bisschen erfolglosere Geschichte um Dirty Dancing gegeben, aber es ist, glaube ich, eher ein bisschen losgelöst worden. Und hier gehen sie natürlich auf das Retro-Feeling mit dem Cast vielleicht ein bisschen mehr noch drauf ein. Es ist ja auch ein Trend, den man spürt, die 80er-Vibes, die versiegen nie. Also das ist immer irgendwo ein Thema. Und das ist eigentlich auch gerade eine gute Überleitung wieder für mich zu etwas, was ich aufgeschnappt habe.
Vielleicht kannst du noch schnell... Kannst gerade weiterfahren. Ja. Ist mir darum noch... Fällt mir jetzt gerade wieder ein bisschen auf, oder ist mir gerade in den Sinn gekommen. Jennifer Grey, oder? Wo eben die Baby gespielt hat. Da hat man ja lang, lang nichts gehört, oder? Einfach nur da ihren Dirty Dancing Film. Und er ist lang nichts gekommen. Und jetzt kommt die wieder so ein bisschen auf. mit den Filmen. Ja. Also bin ich eigentlich noch erstaunt, oder? Also jetzt auch in A Real Pain letztes Jahr, wo sie mitgespielt hat, oder mit dem Jesse Eisenberg und dem Kira Culkin, wo ja der Oscar gewonnen hat, ist sie ja auch dabei gewesen. Also ja, sie kommt da irgendwie wieder, so eine späte Karriere, und das finde ich gut.
Das ist cool, ja. Für viele Schauspieler ist es auch wichtig, dass sie vielleicht mal wieder eine Chance bekommen in Hollywood. Ein bisschen vergessen gegangen vielleicht eben. Und dann wieder eigentlich aufgespielt worden. Wir kennen es, wenn du in einem grossen oder in einem guten Film, Brendan Fraser, sage ich auch nur, oder so Leute, die wieder plötzlich zurückkommen. Oder sogar noch Leute aus den 80-Movies. Ja, ist ja das zu gönnen, ja.
Absolut. Sorry, jetzt hast du eine super Überleitung gehabt und
habe dich dann
unterbrochen. Also, hast du sie noch? Kannst du noch mal?
Ich habe sie noch. Ich habe fest an den 80er und ich als junger Bub, und da komme ich sicher mit Mephisto auch noch drauf zurück, nämlich wegen der Spielsachen. Und das ist eins, ich weiß nicht, ob du das hast gehabt, als Spielzeug He-Man, also Masters of the Universe. Das ist so ein bisschen meine.
Das ist überhaupt nicht mein.
Okay. Also viele werden es jetzt in meinem Jahrgang kennen. Also die so Kind der 80er, sage ich jetzt mal, hat so Trickfilme davon gegeben, von diesen Kampfdockeli. Also es war so ein bisschen Barbie für Männer gesehen, Testosteron, muskulöse Figürli.
Ja, jetzt noch Barbie, oder? Haben sie dann gedacht, ja, da müssen wir einen He-Man machen in dem Fall.
Etwas für die Männer
eigentlich. Ja.
Und eben aus den 80er Mattel-Figuren und Spielzeugen generieren sie nach Transformer und anderen Franchises eben jetzt einen neuen He-Man-Film. Hat es auch schon mal gegeben, mit dem Dolph Lundgren in der Hauptrolle. Hier haben sie ganz ein anderes neues Casting, wobei auch neben der He-Man wird gespielt vom Nicholas Galitzin. Und in den Nebenrollen haben wir recht grosse Namen, nämlich der Idris Elba als Man-at-Arms oder Alison Brie als Evelyn, also so eine böse, weibliche Königin. Und jetzt kommt's, und jetzt kommen wir zurück zum Jared Leto. Der spielt nämlich der Antagonist, der Skeletor. Und ja, also das Projekt He-Man, es ist immer wieder wie ein heißer Herdöpfel hin und her gegeben worden. Jetzt haben wir da einen Trailer bekommen. Und es wirkt halt schon eher ein bisschen trashig und mehr so ein bisschen. Ja, wie soll ich dem sagen? Nicht gerade billig, aber mal teilweise merkt man, es ist auch vom Storyplot, auch es nimmt sich nicht ganz ernst. Oder? Für das, dass es so eine Fantasy-Science-Fiction-Superhelden-Geschichte ist, hat man gedacht, könnte es böser sein, könnte es so der Dark and Gritty sein, ist es nicht, ist es voll nicht. Und ich bin da recht skeptisch, ob man so eine Franchise optisch, aber auch inhaltlich jetzt, ja, für so Oldschool-Fans wie mehr als Spielzeug von früher, das gut auf einen Bildschirm bringt. Das ist halt immer ein bisschen das gleiche Problem, gell? Da haben wir ja schon viel drüber geredet.
Dann mache ich doch gerade die Überleitung. Und zwar, wenn du sagst, trashig und der Plot ist nicht so dabei, da kann ich gut überleiten zu Fast and the Furious 11. Und den haben sie jetzt angekündigt, dass der erst 2028 rauskommt, der neue Film. Also, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Und ich hoffe, es ist ein gutes Zeichen, dass sie so ein bisschen sich Zeit nehmen, oder? Dass es vielleicht wieder mal eine gute, ja, guten Film gibt und die Story vielleicht ein bisschen mehr hergibt als nur Family. Und ja, mal schauen.
Ja, ich weiss nicht, ob das nach irgendwann mit so Star Wars Vibes oder die Auto fliegen ja immer weiter und höher, oder? Und irgendwie wird es irgendwann so ein
Space-Film. Ja, schon im
Space-Film mal, ja. Vielleicht noch weiter. Aber vielleicht fliegt auch das Auto in die Sonne und verglüht leider dann vielleicht ein bisschen. Ja, ja, ich glaube, das sind so ein bisschen latest News. Ich weiss nicht, hast du noch etwas
zu nachschieben? Ja, ich habe noch zwei, drei. Ja, und zwar auch von einem Game, wo sie jetzt HBO die Rechte gekauft und er nämlich von Baldur's Gate. Und das ist nicht nur ein irgendwo Game, sondern das ist vor zwei Jahren, glaube ich, Spiel des Jahres geworden. Und da hat sich jetzt HBO die Rechte gekauft und will jetzt eine Serie daraus machen. Und das könnte durchaus etwas werden, oder? Ich meine, Baldur's Gate hat schon eine gute Story im Game selber drin.
Absolut, stark, wäre stark.
HBO kann das so und da können wir gespannt sein, was da rauskommt.
Da habe ich noch etwas Spezielles gelesen, weil eigentlich von Naughty Dog anders wiederum beeinflusst wird vom Serienschöpfer von Last of Us, nämlich vom Art Director. Mhm. Und das finde ich noch speziell, oder? Dass dort er eigentlich dort Bezug drauf nimmt. Und ob das dann gut kommt, das werden wir dann sehen, oder? Also der Neil Druckmann ist namentlich, der dort mitwirkt bei Baldur's Gate. Aber wie du sagst, die Vorlage, oder? Es hat auch eine riesige Fanbase, Baldur's Gate. Also es ist natürlich für PC-Spieler schon jeher immer eine Grösse gesehen, auch mit eben diesen Quests und Stories. Und das Telling ist wirklich super, oder? Und so, für Fantasy wäre es natürlich ein super Franchise. Genau. Jetzt komme ich noch genau zu etwas bei Last of Us übrigens. Sorry, hast du noch gerade etwas anfügen?
Nein, du kannst jetzt eine gute Überleitung zu Last of Us, zum nächsten Game, das verfilmt oder ist ein iPhone?
Ja, ist, wo genau. Eben die Staffel 3 in der Pipeline hockt, oder? Und dann namentlich der Neil Druckmann, der ja die Staffel 1 hat mitgewirkt und noch ein bisschen beim zweiten hat er sich langsam ausgeklinkt, ist jetzt bei dritten definitiv nicht mehr dabei. Also er hat sich dort so ausgefadet und jetzt geht HBO auch so weit, dass sie sagen, nach der dritten Staffel wird bei Last of Us das beendet werden. Mhm. Und ja, einerseits kann man sagen, okay, kann man so machen. Die Frage ist jetzt einfach, weil eben genau der Stoff und der Neil Druckmann sich rausnimmt, ob das noch gut kommt. Weil wir sind ja schon bei der zweiten E-Gemo sehr gespalten gewesen als grosser Fan und hat es nicht mehr so gut gefunden. Und wenn sie jetzt das relativ segway beenden, ob sie das gut zu Ende finden, da bin ich jetzt noch ein bisschen skeptisch. Ja, leider. Es hat so viel
Potenzial. Ich finde eigentlich, das ist sehr gut möglich. Ich meine, es gibt einfach die zwei Games und jetzt hat man schon zwei Serienstaffeln gemacht und darum finde ich, ist das eigentlich durchaus möglich, dass man jetzt dass die dritte Staffel dann zum Ende kann bringen kann. Aber ja, wir werden es sehen.
Ja, genau.
Genau, jetzt habe ich noch ein paar Zahlen und die ist manchmal ein bisschen langweilig, aber ich möchte es gleich noch erwähnen, weil es halt die Kinolandschaft betrifft, insbesondere eben die Schweiz und Pro Cinema. Der Verband hat jetzt Zahlen von letztem Jahr rausgegeben. Das sind rund 10 Millionen Eintritte verkauft worden und 160 Millionen Umsatz gemacht in der Schweiz. Und das ist leider ein Rückgang von fast oder über 7% bei den Eintritten und fast 6% bei den Einnahmen. Und ja, da sieht man schon, oder, dass das Kino immer ein bisschen zurückgeht. Sie, und das kann ich eigentlich recht gut nachvollziehen, tun das ja auch ein bisschen zuschreiben, dass halt so ein bisschen die Blockbuster letztes Jahr nicht so waren. Einerseits natürlich wegen dem Streik, den man vor zwei Jahren hatte und die Grossproduktionen sind verschoben worden und das stimmt natürlich. Oder letztes Jahr haben wir nicht so die oder auch keine Marvel-Filme im Kino gewesen und so. Das kann ich schon ohne nachvollziehen, dass eigentlich dort ja eben, das sind ja die Publikumsmagneten sind und dann gehen einfach die Leute nicht in die Kino.
Das stimmt, das stimmt. Also das kann ich auch nachvollziehen, eben wenn die grossen Blockbuster fehlen im Kino, eben die Public-Filme, die einfach sehr grosses Publikum ziehen, ja, dann gehen die Kinozahlen zurück, was einerseits schade ist und was ich eben auch ein bisschen Werbung, wir ja hier eigentlich auch ein bisschen für die kleinen Filme machen, oder? Also die haben wirklich ihre Daseinsberechtigung, die eben auch wirklich ihre Qualität, die sich so lohnt, eigentlich sogar ins Kino zu gehen. Aber das sind eben wir, die vielleicht dort ein bisschen anders sind, weiss, wie du es sagst, oder die grossen Franchise ziehen, die grossen Massen. So
ja, die und natürlich die Kinderfilme, oder, wo dann die ganze Familie geht, also die sind ja in der Top, oder Lilo and Stitch ist Nummer 1 in der Schweiz gewesen, letztes Jahr, aus Utopia, also du siehst, oder dort. Was dort aber kommst. Noch erstaunlich ist, auch aus dieser Medienmitteilung heraus, die ich hier lese, dass in der Deutschschweiz ist der Rückgang nur 3% gewesen, aber in der Weltschweiz fast 16%, Tessin 10%, wo dort haben noch viel mehr Filme gefehlt. Oder? Das französische Kino, gut, die haben vor zwei Jahren mit, und da haben wir ja auch gelobt, oder, «Un petit truc en plus», riesen Hype gehabt. Oder? Das hat natürlich die Zuschauerinnenzahlen aufgegeben. gehoben und den haben wir ja super gefunden. Und das hat ja jetzt ein bisschen gefehlt. Und dafür wieder etwas Positives. Der Schweizer Film hat einen Marktanteil von über 9%.
Aha.
Ja, und eben mit Heldin unter anderem. Mhm. Jetzt da der Betty Bossi-Film, der am Schluss Ende Jahr noch ist rausgekommen, oder? Die ziehen. Und das sind ja, ja positive Signale jetzt auch eben für den Schweizer Film. Und da mache ich noch einen Shoutout raus. Wir sind ja sonst nicht so politisch, oder? Aber hier dürfen wir es doch sagen. Oder ja. Da die Initiative mit der SRG-Halbierungsgeschichte, wenn ihr nämlich gute Schweizer Filme wollt, dann tut doch das ablehnen, weil die werden auch gefördert durch genau das Geld, das ihr dort einzahlt, dass wir eben weiterhin Filme wie Heldin bekommen oder Hallo Betty und was es da alles immer gibt. Eben Heldin war sogar im Oscar-Rennen drin gewesen, und die hätte es nicht mehr geben, wenn man das Geld nicht hat, wo auch von der ja, Seraphe ein Teil in die Filmförderung hineinfließt.
Bin ich absolut bei dir. Mein Nein ist dort auch sicher zu dieser Halbierungsinitiative, vor allem auch abseits vom Kino, weil die Inhalte wichtig sind, gerade in der Zeit. Wir haben gesagt, wir sind nicht so politisch, aber auch Doc-Filme hier anzumerken, die das SRF super produziert und. Und eben auch der Informationsgehalt ist nicht zu vernachlässigen. Es ist für mich ein Kulturgut von der Schweiz. Also, ich bin dort mit dir voll dabei, Moski. Das Nein ist für mich gesetzt, eigentlich auch aus Filmliebhaber, ja.
Genau, gut. Und dann können wir doch jetzt einsteigen, nach dem ernsten Appell von unserer Seite.
Manchmal ist es ein bisschen ernst, manchmal ist es ein bisschen locker.
Genau, dann gehen wir doch da in die Filme rein, oder? Muss genau. Am Start, gell? Wir haben wieder so ein paar Sachen allein gesehen.
Genau.
Und ein paar haben wir dann noch zusammen und dann starte ich doch, oder?
Also ist gut.
Und zwar, den habe ich relativ spontan reingenommen, weil ich den eigentlich gerade gestern Abend geschaut habe. Der ist jetzt neu auf Apple TV Plus. Könnt ihr den im Abo, also es ist ja nicht mehr Plus, aber im Abo innen ist der enthalten. Und da bin ich eigentlich noch erstaunt gewesen, weil irgendwie habe ich nicht gewusst, dass da Apple die Finger drin hat bei Eternity, von diesem Film rede ich. So eine kleine Rom-Com-Geschichte. Und das habe ich nicht gewusst. Hast du das irgendwie mitbekommen? Also es ist ja A24-Produktion, ja. Oder?
Nein, selber habe ich es nicht gewusst, weil ich habe den Film auch nicht gesehen. Aber das ist eben, manchmal sichert sich der natürlich eben oder beteiligt sich eben an gewissen Produktionen. Und es ist ja erstaunlich, eben gerade, wie weit raus die Fühler von Apple in Hollywood gehen. Genau. Absolut.
Ja, auf jeden Fall könnt ihr den schauen, das habe ich eben gestern gemacht und ich finde bei Eternity die Grundprämisse vom Film finde ich sehr, sehr spannend und es geht nämlich darum, dass John, gespielt von der Elisabeth Olsen, die ist seit über 60 Jahren mit ihrem Mann verheiratet, mit dem Larry, gespielt von Miles Teller. Und, aber ganz, ganz früher, als sie jung war, hat sie schon mal einen Mann gehabt, der Luke, der gespielt von Colin Turner, und der ist aber im Krieg gestorben. Und jetzt geht es so, dass eigentlich der Larry stirbt und nachher kommt er so wie in eine Zwischenwelt rein. Und in dieser Zwischenwelt musst du dann wie entscheiden, in welche Ewigkeit gehe ich jetzt? Und verbringe dort eben den Rest von was auch immer, oder wenn du gestorben okay. bist, einfach in dieser ganzen Ewigkeit. Und ja, weil sie schon alt sind, kommt dann kurz darauf ab, stirbt dann eigentlich auch gerade seine Frau und die kommt dann auch in die Zwischenwelt rein. Und dort ist es aber so, dass eben der Luke, der vor Ewigkeiten eben auch schon gestorben ist im Krieg, der hat in dieser Zwischenwelt auf sie gewartet. Du hast eigentlich wie nur eine Woche Zeit, zu entscheiden, wo du daher gehst. Du kommst so wie in ein Hotelzimmer rein. Und dort wird dann alles erklärt und dann musst du dich entscheiden. Mhm. Und nach einer Woche hast du dein Hotelzimmer nicht mehr. Es gibt aber die Möglichkeit, dass du in dieser Zwischenwelt arbeiten. Und dann kannst du dort bleiben und das machen die, die eben vielleicht auf ihre Liebsten warten. Und das hat eben der Luke gemacht. Und jetzt muss sich Elisabeth Olsen entscheiden, mit wem von ihren beiden Männern, dass sie die Ewigkeit verbringen will. Und die Ewigkeit ist auch nicht einfach nur nichts, oder?
Also, schwierige Entscheidung.
Schwierige Entscheidung, oder?
Okay.
Und das finde ich eigentlich grossartig. Ja, die Prämisse, die dort ist. Und dann, ja, ist jetzt auch eben kein Geheimnis, das, was ich jetzt erzählt habe, wissen wir nach 10 Minuten von diesem Film. Und dann geht es natürlich dort darum, ja, wie ist sie in dieser Dreierbeziehung in. Wie verhalten sich die, was sind jetzt die Entscheidungen, aber auch die beiden Männer, oder wie reagieren die aufeinander? Und das ist recht lustig gemacht, muss ich sagen, auch gut gespielt von den Schauspielern und Schauspielerinnen, weil eine möchte ich rausheben, in der Nebenrolle, und das ist die Anna, gespielt von der Davine Joy Radolfo. Und die spielt einfach grossartig, die hat schon in The Holdovers gespielt. Hast du den Holdovers gesehen?
Nein, immer noch nicht. Er ist immer Watchlist. Noch nicht.
Jetzt ist Weihnachten schon wieder durch.
Jetzt kommt er die nächste.
Genau, und sie spielt auf jeden Fall schon dort und macht das grossartig und hier auch wieder. Und ja, also eben so ein bisschen Rom-Com-mässig. Was mich aber noch viel spannender gefunden ist eigentlich die Zwischenwelt. Eigentlich hätte ich noch gerne ein bisschen von der mehr erfahren. Weißt du, so ein bisschen, gell, das hat noch spannend
tönt. Ja, von ein bisschen so Surrealismus und was dort für eine Dynamik hast in dieser Parallel- oder Zwischenwelt, die da entsteht. Also, das wird nicht weiter darauf eingegangen, dass man andere Figuren auch sieht, die sich dort.
Moment, das sind ganz viele.
Das lebt ja schon. Also, da hat man schon Bezug nennen. Also, es ist wie eine Realwelt oder hat es dort auch so. Ganz
es ist so wie ein Bahnhof aufgebaut und es kann auch so wie Zug an. Also wenn du stirbst, kommst du mit dem Zug an und wenn du dann in eine andere Ewigkeit willst, dann musst du dann wieder einen anderen Zug nehmen, den dich dort herbringt.
Ah, und dann musst du die Weichen stellen oder den Zug bestimmen, der dann weiterfährt.
Genau, und dann ist aber in der Mitte von dem hat so wie eine riesen Messe, wo alles so Messestänge sind, wo sie Werbung machen für die verschiedenen Ewigkeiten. Und das ist mega lustig. Und da gibt es zum Beispiel, oder es gibt so Klassiker, es gibt die Strandwelt, oder, wo du dann einfach am Strand bist in der ganzen Ewigkeit. Oder ewig die Westernwelt. So. Dann gibt es aber zum Beispiel Paris ohne Französisch. Oder die Raucherwelt, weil du kannst nicht zweimal sterben. Oder es gibt Deutschland in den 40er Jahren ohne Nazis. Und das kommst aber nur so, weißt du, so ein bisschen so wirklich feinen Humor reingewoben, aber es kommt nur so punktuell, oder du siehst mal ein Poster irgendwo an der Wand hängen, wo auf das anspielt.
Bewirbt.
Ja, und das finde ich irgendwie, dort hat viel mehr, also es hat Potenzial, weißt du, dort wie einen eigenen Film daraus zu machen. Es wird mal erwähnt, dass es so wie einen Boss gibt, der über etwas entscheidet, aber du weißt nicht, wer das ist. Und das ist auch wirklich nur so eine Randnotiz, aber du weißt auch nicht, was entscheidet er denn? Was ist das? Ja, warum ist jetzt der Boss und so, oder? Wird nicht näher darauf eingegangen, aber es wäre ja auch spannend. Und auch so ein bisschen, ja, was müssen denn die Leute essen? Weil eben, ja, du kannst ja nicht zweimal sterben. Was passiert denn, wenn du irgendwie irgendwo unter den Zug kommst, oder? Lebst du dann gleich wieder weiter so? Das sind auch so die offenen Fragen, die irgendwie, ja, wo ich gerne so ein bisschen hätte wollen wissen, abgesehen von dieser Beziehungsgeschichte, die sonst noch läuft, oder?
Okay. Aber ich merke, er hat dich gleich unterhalten und amüsiert. Also es klingt ja so, dass die Idee, du hast eigentlich vor Ausführung von der Idee von der Zwischenwelt mehr also Erklärungen oder mehr Stoff noch gewünscht und der Rest einfach drumherum noch beleuchtet werden.
Ja, du musst es irgendwie so machen, aber ich habe gleich noch so eine gute Balance gefunden, weil die andere Prämisse ist ja, mit wem willst du eigentlich dort deine Ewigkeit verbringen?
Ja, oder? Der Fokus, klar. Ja.
Wo natürlich sehr schwere, ja, schwere Entscheidung oder schweres Thema ist und das andere ist so ein bisschen die Auflockerung, die dazukommt und darum passt das eigentlich ja, sehr gut näher aufeinander. Und darum, ja, schaubar, bis schaut sich gut. Eben so 3,5 Ewigkeiten, die ich hier vergebe.
Okay, okay. Ja, das klingt gut. Ich leite gerade über zu einem anderen Movie, nämlich zu Send Help, den ich gesehen habe. Und das ist auch noch speziell, vor allem habe ich wegen dem Regisseur. Der Regisseur ist nämlich der Sam Raimi. Und der Sam Raimi ist namentlich eher bekannt auch ein bisschen für das Düstere. Also es gibt ja so die Horror-Vibes von früher, so Armee der Finsternis, Tanz der Teufel hat er auch mitgemacht oder Darkman oder so Sachen. Und er ist auch verantwortlich für die ersten Spider-Man-Verfilmungen in den 2000er gesehen. Tobey Maguire, die kennt ja jeder ein bisschen von Marvel. Mhm. Sie hat teilweise viel auch ikonisch gesehen. Also ihr seht, der Sam Raimi hat da so ein einen Fundus an Filmen und jetzt hat er da Send Help produziert, respektive der Regie geführt. Ja, um was geht es bei Send Help? Also es ist eigentlich, es ist noch speziell, weil am Anfang spielt es eben so in einem Büro und da ist eigentlich die Linda. Und die Linda ist eigentlich so eine Bürofrau im Office und ist so in dem Sinn eine kleine verschrobene, trashige, die sich da probiert, irgendwie ihrem neuen Chef gut zu stellen, dem Bradley. Und der Bradley tut es einfach auch so recht mobben in diesem Büro. Also er hat den Laden übernommen von dieser Firma und sie möchte, ist ein Posten versprochen worden, für das sie aufsteigen könnte und so. Und sie schafft es nicht, Gunst zu gewinnen, wird von ihm gemobbt und immer wieder ausgezählt und die haben ein schwieriges Verhältnis. Dann nimmt er sie nichtsdestotrotz zu einem Trip mit Richtung Thailand und sie gehen dann mit anderen Kollegen auf ein Flugzeug und das Flugzeug hebt ab, alles schön und gut und dann machen sie sich im Flug innen. Das ist so eine Szene, die gerade recht speziell ist, hat sie so Survival-Videos, also wie sie so lernt, das ist ja so ein Trend, glaube ich, überall, in Amerika vor allem, was wäre, wenn eine Katastrophe ist und dann kannst du so mit Guides zu überleben trainieren. Und dann sehen sie die Linda, wie sie das macht auf den Videos, lachen sich breit. Und was passiert? Man hat es ja gesehen, oh, das Flugzeug fährt auf abstürzen. Mhm. Und dann wird eigentlich so ein bisschen auch reingewoben von Sam Raimi, so die toxische Firmenpolitik, die die haben. Also das Ellbögeln wird dem Flugzeug auch relativ klar gemacht, was dort um Überlebenskampf geht. Und dann ist das Flugzeug abgestürzt und sie landen das zweite Nummer noch. Das kann ich hier schon spoilern. Die Linda und der Bradley, also ihr Chef, crashen auf dieser Insel. Und dann geht es eben dort halt mittlerweile um das nackte Überleben. Und die Linda ist einfach immer ein bisschen voraus, weil sie all diese Survival-Guide-Sachen schon mal durchgespielt hat. Und dort, es ist eben auch noch so krass, die Finesse zwischen, er hat so viele Ebenen, oder? Also das Spiel zwischen dem, mit dem ein Überlebenstrip, oder? Das ist so ein Fokus. Aber dann spielen auch immer wieder gerade so ein bisschen brutale Elemente zwischen Eichen. Also wo sie dann auch wirklich da etwas muss abschlachten oder so Derbheiten stattfinden. Und dann wird es auch wieder so ein bisschen romantisch, oder? Also sie haben dann eher, es wogt auch immer hin und her. Wir wissen auch gar nicht, wie die zwei dann so ein bisschen zueinander stehen, oder? Also sie lassen dann immer wieder im Stich, er ist immer wieder verzweifelt, weil er nicht zurechtkommt, wie er jetzt dort soll überleben. Kann man einander trauen oder nicht? Hauen sie einander in die Pfanne? Also es ist immer so ein bisschen ein Wog zwischen diesen zwei hin und her. Und eben, es hat teilweise auch ein bisschen brutale Szenen, auch, wobei mehr so ein bisschen pointiert, aber es ist so ein bisschen mehr auf dem Trip von einer schwarzen Komödie, würde ich jetzt sagen. Also weil es sich auch wirklich nicht so ernst nimmt, das merkt man auch immer wieder, oder? Wie sie sich hops nehmen und so. Und eigentlich auch wieder Sachen, Szenen entstehen zwischen ihnen beiden, auch, wo man es schmunzeln hat wieder. Auf jeden Fall wird das dann am Schluss so aufgelöst. Dazu komme ich jetzt nicht, weil das wäre ein zu grosser Reveal. Und ich habe mich amüsiert. Also der Überlebenstrip von diesen zwei und wie sie sich immer wieder so ein bisschen sag jetzt mal, ausstechen, umgehen, komisch wieder miteinander flirtig und dann wieder nicht mehr und dann wird es wieder abgründig.
Ich bin eben gespannt, ich möchte gerne schauen, du hast also, mir schon zuvor gekommen, läuft jetzt im Kino.
Genau, läuft aktuell im Kino. Ja,
und also, ich bin eigentlich auch gespannt auf Rachel Adams, oder, wo ja so bis jetzt so ein bisschen auch romantische Komödie hat gespielt und jetzt hier mal so ein bisschen in einer anderen Rolle ist und wie sie sich da schlägt. Da bin ich gespannt drauf. Ich sehe sie eigentlich noch gern. Ich habe nur so ein Video gesehen, irgendwie auf Instagram, wo der Sam Raimi, also sie hockt irgendwie dort, Rachel Adams, und dann schießt er ihr so einen Kübel Kunstblut an, eben so das Mitzlein, ja. Oder? Und sie ist dort so konsterniert irgendwie da, und ja, das ist noch lustig, eben sie mal da so ein bisschen in einer anderen Rolle zu sehen, als nur so eine romantische Komödie.
Nein, also das muss man sagen, ob du den jetzt im Kino musst sehen, kann man jetzt relativieren, aber es ist echt wirklich ein guter Film. Also schaut halt, wenn man mal gerade nichts hat, wo jetzt, wie du es sagst, das Kino ist schmal aufgestellt und dann kann es sich durchaus auch lohnen, weil man ist gut unterhalten. Ich sage jetzt mal, da bin ich auch bei diesen fast 3-5, würde ich sagen. Oder, da machst du nicht viel falsch eigentlich. Das unterhält dich gut und ist eigentlich ein Film, der sich gut wegschaut, ja.
Ja gut, yeah. Jetzt haben wir, glaube ich, unsere Reihenfolge, die wir am Anfang haben, abgemacht haben, dass wir so ein bisschen abwechslungsweise irgendwie immer sagen, von diesen Sachen haben wir ja auch ein kleinen Monolog, das möchten wir ja eigentlich nicht. Aber jetzt kommen wir dann zu den Filmen, die wir zusammen haben gesehen, aber jetzt hast du ja gleich noch einen, wo du nur allein hast geschaut, oder? Wo ich eben nicht mitreden kann.
Stimmt, ja, ich halte mich auch dort ganz kurz, awesome. Glaube das ist der Jack Toby 3, ist so ein Familienfilm, das ist der dritte Teil, es hat schon früher Filme gegeben, zwei, die im Vorfeld waren, 2019 und 2023, und der Toby Krehl, das ist so einer, der YouTube-Wissenssendungen macht über Umwelt und Natur und hat jetzt hier den dritten Kinofilm produziert und Es ist ein Familienfilm, finde aber auch inhaltlich durchaus für Erwachsene gegeben, eben wegen der Umwelt. Er geht dort auf Madagaskar, Spitzbergen und Mexiko und geht dort eigentlich der Frage nach, wo er ein Videotape findet, wo er sich als Kind gestellt hat, wer ist denn die heimliche Herrscherin der Erde? Und so ist auch der Titel eigentlich von diesem dritten Film. Und das gilt jetzt für ihn herauszufinden. Er besucht eben die Länder. Und das sind eindrückliche Aufnahmen. Und eben auch den Appell, auf die Umwelt zu schauen und sich Mühe zu geben. Und das finde ich schön. Ich bin da doch ein bisschen sentimental manchmal, also respektive eine wichtige Aussage auch in der heutigen Zeit, oder? Gerade jetzt, wo man das wieder ein bisschen aus den Augen verliert, Umwelt, und es ist wirklich eindrücklich, wo er manchmal sich bewegt, eben gerade auch in diesen guten Aufnahmen. Und Spitzbergen ist ja noch so ein Tresor, wo er da hergeht, wo sie Saatgut vor Welt einlagern, als Nachhaltigkeit für die Welt, dass man das wieder ansehen könnte, wenn Naturkatastrophe wäre. Also die Sinnstiftigkeit vom Film finde ich schön. Ist übrigens auch, wenn wir gerade wieder bei der Filmförderung waren, liebe Schweizer, ist auch vom ARD mitfinanziert worden. Das sind wichtige Sachen, dass eben auch Serien seinen Platz haben kann. Und ja, für alle, die ihre Kinder oder mal dort reinschauen wollen, eine gute Sache. Eine gute Sache, schöne Aufnahmen. Global Message für Umweltschutz.
Ja, das ist gut und wertvoll oder und sinnvoll, oder? Und ich glaube, das ist der nächste Film, ist glaube ich das pure Gegenteil von dem.
Ja.
Ja, aber zieht gleich viel Leute ins Kino und ich rede von The Housemaid und da sind wir beide schauen und ja, er ist vor allem erfolgreich, weil es ein Buch gibt von der Frieda McFadden, wo da ja, das Buch hat geschrieben, respektive mehrere Bücher und sehr, sehr erfolgreich. Und die Bücher werden alle gelesen wie verrückt und darum hat man jetzt da den ersten Film gemacht. Und dort geht es eigentlich darum, dass ja, Sydney Sweeney, die spielt eben die Hauptprotagonistin Millie und die tut sich eben bei der Familie so als Housemaid, ja wie sagt man, so als Hausmädchen eben engagieren und geht dort zu der Nina gespielt von der Amanda Seinfeld und ihrem Mann der Andrew gespielt von Brandon Sklenar. Und ja, man merkt dort relativ früh, dass das irgendwie komisch ist, oder wenn sie dort sich reingibt. Und ja, da passieren dann ganz viele verschiedene Sachen. Und die Nina ist immer sehr, sehr komisch, vor allem zu ihr, aber auch im Allgemeinen innen. Und man merkt da eigentlich sehr früh, ups, das stimmt irgendwie wie etwas nicht. Und ich glaube, das lenkt irgendwie global als Ausgangslage, oder, zum Film, weil das müsst ihr, habe ich das Gefühl, so ein bisschen selber erleben, was da passiert, wenn ihr nicht eh schon das Buch gelesen und wisst, was da kommt. Ich habe selber das Buch nicht gelesen. Hast du das Buch gelesen, Tom?
Nein, das Buch kenne ich nicht. Und gell, ich glaube, es geht ja, hier kann man auch ein bisschen überlagend sagen, natürlich auch so um die Dreiecksbeziehung, respektive es ist ja auch noch toxische Männlichkeit drin, kann man so sagen, ein gewisses Mass. Aber ich finde, er verortet sich ja auch ein bisschen in einem psychologischen Drama eigentlich, oder, kann man sagen. Und,
ja.
Aber für das hat er, und da kommen wir jetzt schon fast ein bisschen in das Rating rein, weil er sich so versteht, finde ich, geht es einmal zumindest filmisch für mich. Ich kann es eben nicht sagen, ob es im Roman wirklich gut aufgeht. Mir eher weniger auf. Es liegt wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen am Drehbuch oder an der Ausführung der Protagonisten, eben wie sie zueinander acten mit eben dem Hausmädchen, wo dann intrigant mit ihr, mit der Frau, die eigentlich etabliert ist im Haus. Und irgendwie kaufe ich das manchmal vielfach, habe ich das nicht so abgekauft. Also es hat auch sehr viele komische Cuts drin, hat mir jetzt gedacht. Weißt du, wo eine Szene anbricht, aber dann macht man sehr streng, gerade wieder einen Cut und switcht gerade wieder in ein anderes Thema. Oder wie ist es dir so gegangen? Jetzt rein auch regietechnisch beim Film.
Ja, das ist mir jetzt eigentlich nicht so aufgefallen, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Okay.
Ja, vom Ganzen. Ich habe eigentlich, ja, also ich glaube, es ist eigentlich wie auch solid gleich auch gemacht, weißt du, das Ganze, also wie es produziert ist, auch die Schauspieler und Schauspielerinnen sind okay, weißt du, es ist jetzt nicht irgendwie, dass das da abfällt in irgendwelcher Form, oder Sydney Sweeney hat, ja, haben wir auch schon gesagt, oder, ich muss sich jetzt mal so ein bisschen beweisen, aber sie spielt da solid, sage ich jetzt, ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht überragend gut, weißt du, so. Aber okay, Leistung, die sie da an den Tag legt. Ich habe einfach so, in dem Ganzen innen ist einfach die ganze Story oder die Geschichte ist so überkonstruiert, oder? Da kann aber der Film wie nichts dafür, weil das, glaube ich, einfach Buchvorlage so ist, wo ich, ja, es kommt, trifft dann einfach so ein bisschen viel auf das Mal zusammen, oder wo dann er, ja, auch im Nachhinein, ja, wenn du nach dem Film oder am nächsten Tag nochmal drüber leist, erst merkst du, das geht irgendwie nicht auf, das ist irgendwie nicht logisch, oder weißt du, so ein bisschen, warum hat man das so nicht gesehen oder im Nachhinein nicht irgendwie, ja, wenn du das weiterdenkst, geht das einfach nicht auf, oder? Und das hat mich dann so ein bisschen an dem Ganzen eigentlich gestört, oder?
Ja, was mir einfach gedacht, die Mindgames, die da eben stattfinden zwischen diesen drinnen, dass ich das manchmal nicht so schlüssig habe gefunden, vielleicht wie du auch ein bisschen antönst, oder? Und dann geht der Film auch 2 Stunden und 11 Minuten, also es ist schon relativ ein langer Film und irgendwo durch wogt es irgendwo hin und her, aber richtig so als Drama oder Mindgame, psychologisches Drama, finde ich es einfach zu wenig. Eben wie du sagst, ja. es ist viel Dialoge wirklich konstruiert, aufgesetzt und es entsteht nicht in der Szene wirklich Dramatik oder eben wenn es um psychische Misshandlung oder auch falls sogar körperlich geht es einem zu wenig nach, schlussendlich, oder auch vom Acting her. Und dort bin ich jetzt so raus und mit einem Schulterzucken und gefunden, ja, es ist ein Film mehr, sage ich jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt. Ich finde, man muss ihn jetzt für mich nicht unbedingt sehen haben, The Housemaid. Aber das ist jetzt schon ein bisschen ein direktes Rating, wo ich sage, muss nicht gesehen haben, bin ich so bei einem knappen, also so bei einem 2,5 bis 3 knapp dort.
Ja, also ich auch, an so einen Booktalker und Shoutout da an Book Thomas, der sich immer lustig macht eben über ja, einfach die verschiedenen Bücher und eben die Milli. Und er sagt, der Milli, das ist die Gurke. Mm. Also könnt ihr irgendwie schauen, okay, auf Instagram oder TikTok, weil er einfach ja, sagt, und das hat recht, oder die handelt komisch, du würdest nie diese Entscheidungen treffen, oder? Weil du einfach eben auch von Anfang an merkst, hey, das stimmt etwas nicht. Und dann gehst du einfach von diesem Job weg, oder? Aber nein, sie handelt irgendwie, sie geht dann immer wie Teufel aus, macht überhaupt keinen Sinn, oder? Eben, sie handelt eben wie nur die Gurke, oder? Sie überlegt irgendwie nichts, irgendwie richtig. Und ja, das habe ich lustig gefunden. Eigentlich muss ich hier noch reinbringen, weil das ist mir schon auch so ein bisschen so gegangen. Aber wie gesagt, also ja, wenn ihr das Buch gut habt gefunden, geht in den Film, schaut es. Eben, es ist schon nicht schlecht. Also ich bin eher, ja, ich bin eigentlich rein und dachte, Jesus Gott, was erwartet mich jetzt da? Also die Erwartungshaltung war ziemlich tief gewesen. Und ja, ich bin jetzt auch so, eben, ja, kannst du es wirklich schauen, wenn du willst, eben 2,5 bis 3, ist okay, oder? Also ich habe schon deutlich schlechtere Filme gesehen, oder? Und die gehen dann 5 Stunden lang.
Oh, ja gut, dann wollen wir jetzt
näher drauf. Wir wollen nicht nochmal erwähnen, irgendwie.
Gut, okidoki. Okidoki ist übrigens gerade eine gute Überleitung,
bevor wir zum Finale kommen. Perfekt, okidoki. Yes.
Yes, yes. Ja, wir sind bei Fallout, genau, bei Season 2 angekommen mittlerweile. Und Season 1 haben wir ja, glaube ich, alle recht gefeiert hier bei Schaumal. Wir haben gefunden, das kann man so machen. Eine grandiose Game-Franchise. Auch wenn man sie nicht gegamet hat, kann man Fallout schauen auf Prime. Und Amazon Prime hat hier ein gutes Projekt gemacht. Wir reden immer über Game Trash, wir reden immer über Umsetzungen, die sich nicht schauen lassen. Und ich finde, Fallout ist doch ein kleiner Speerspitz. Also ich bin der da jemand, ich habe nicht alles ins Detail von allen Games von Fallout gegamet, hassgamet. Und ich muss sagen, das stimmt. Und ich finde, es ist natürlich auch viel für Fans, natürlich immer wieder so Hints und Sachen, die drin vorkommen, zu Tonnen. Also es gibt ja da auch x YouTube-Videos. Ja, Moski, wie stehst du zu dem Thema Fallout?
Ja, wir haben ja das dann, oder ich hatte das auf meinem Eis gehabt, bei der besten Serie, was ist das gewesen? 2024, wo die erste Staffel ist rausgekommen und Fallout habe ich wirklich einmal ein Game, jetzt weiß ich nicht mehr welches, habe ich sehr, sehr viel gespielt und wirklich auch grandios gefunden. Und das war eigentlich auch so ein bisschen der Part gewesen, der vor allem in der ersten Staffel ist ja wieder gekommen. Und jetzt das ist so Las Vegas und diesen Game-Ableger, den habe ich nicht gespielt. Also das,
New Vegas, ich, ja.
Ja, genau. Also zu dem kann ich irgendwie keinen Bezug nehmen, aber es geht ja eigentlich weiter. Es ist auch nicht nur 1:1 das Game, sondern eigentlich auch die ganze Welt, die das drinnen spielt. Und ja, das haben sie nach wie vor gut gemacht. Also weißt du, mit den Settings, sie gehen ja da recht auch wirklich die richtigen Settings drehen. Klar, CGI braucht es, du kannst nicht alles, die Welt, die sie drinnen sind, das gibt es ja nicht, oder? Also brauchst du schon CGI, es kommen da auch noch ein paar Monster und Figuren und so vor, wo du auch CGI brauchst. Aber das haben sie eigentlich recht gut übergebracht, weiterhin. Also das ist wirklich auf einem hohen Standard. Und auch die Schauspieler und Schauspielerinnen, ich sage jetzt mal allen voran, oder Walz und Goggins, wirklich auf sehr hohem Niveau, wo sie das da weiterhin spielen und überbringen. Also das
stimmt. Also das ist absolut. Ich feiere auch Della Purnell als Lucy McLean, oder? Und das verhält auch. Und ich finde, sie ziehen es jetzt da bei eben dem Las Vegas-Trip wirklich besser wieder. Sie revealen eigentlich auch viel mehr noch von der Welt von Fallout. Eben, wie ich ja gesagt habe, es hat viel Fan-Anlehnungen. Es gibt auch Waffen und Details und von den Vaults und von den Armor und auch von den Gegnern. Und dann kommt ja noch so die Legion-Fraktion ins Spiel, wo Nämlich ein Schauspieler, den man auch nicht mehr so sieht in Hollywood oder schon lange nicht mehr gesehen, der mal als kleiner Kevin rumgesäckelt ist im Haus, nämlich der Mr. McCulkin, spielt dort bei dieser Legion, bei dieser Söldnerschaft, ein Protagonist. Und es ist auch noch recht köstlich, ihn so komplett in anderen Rollen zu sehen. Er wird auch bei Season 3 übrigens wieder noch mehr Rollen bekommen, habe ich mir schon sagen. Aber auch die stählerne Bruderschaft. Also es wird alles recht cool erklärt, eben auch weitergeführt, oder um Maximus und um die verschiedenen Verbandelungen innerhalb von dem, also wie sich die Bruderschaften untereinander treffen und er will jeder auch ein bisschen seine in dieser postapokalyptischeren Welt von Fallout, weiss ich sich auch, durchsetzen oder Macht gehabt und dann wieder Comedy-Elemente gleich gemischt wieder mit dem Gore, den man schon in der ersten Season hatte. Und ich finde, sie hat das Lookalike gut weitergeführt. Es hat manchmal so Übergangsfolgen, wo vielleicht ein bisschen etwas weniger passiert, aber auch die ganze Geschichte, weißt du, wie das zusammenhängend ineinander innen ist, wie Protagonist-Geschichte, ja, genau, das ist schlau gemacht, oder auch das Storytelling, wie zum Teil sie wieder auseinandergerissen werden, eben die Lucy oder Maximus, und dann müssen sie einander wieder finden in der Einöde und haben dann ihre eigenen Storyparts, und eben, wie du sagst, Walter Goggins, wo der Ghoul spielt, oder die ganzen Geschichten und Mythen um den Ghoul, wo immer wie mehr auch revealed wird davon, eben auch immer wieder auch von früher, oder?
Rückblendinnen vor dem Atomexplosion, oder, die drin ist. Aber das ist genau eigentlich der grösste Kritikpunkt, den ich habe. Oder? Es hat so, es hat wie zu viel Erzählstränge. Überall, oder? Du hast ja die jetzt alle aufgezählt. Es gibt ja noch eigentlich die, die im Vault drin sind. Also,
wie, ja, nein, auch Fraktion im Vault 33 ist es, glaube ich, wo sie, genau.
Genau, und die einen, die rausgehen aus dem Vault, oder, also, wenn ihr nicht wisst, was es ist, die sind so wie in Bunkerin unter der Erde, wo, weil eben Atomexplosionen auf der Erde waren, für die, dass du eigentlich überlebst, oder? Und die Leute haben noch nie, also die sind dort wie auf die Welt gekommen, die sind noch gar nie an der Oberfläche gewesen. Und dort werden auch die Geschichten erzählt und es hat wie zu viel. Und das, ich komme wie nicht rein, ich habe wie zu wenig Bezug zu den einzelnen Personen, weißt du, wie kannst du mitleben, wie Emotionen dort drin hast, für mit denen mitzufiebern, weil kaum bist du dort irgendwie dran, wird schon wieder etwas anderes erzählt, oder? Und das Schlimmste ist aber, es wird nichts fertig erzählt. Sorry, Spoiler, oder? Aber nichts ist fertig erzählt.
Ich glaube,
jeder
musst du dich,
jeder Handlungsstrang ist offen, oder? Das wird, und ich habe ein bisschen Angst, dass es so ein Game of Thrones-Desaster wird, weil du nichts richtig oder kannst fertig erzählen oder einfach so Speed musst du drauflegen, dass du nicht richtig Zeit kannst nehmen. Also, und dann frage ich mich, wäre es nicht besser gewesen, so das eine oder andere lass sein und das nicht zu erzählen oder das Buch nicht aufzutun.
Ich spüre, die sie reissen halt sehr viele unterschiedliche Plots an von einzelnen Figuren, die wir jetzt da teilweise geschildert haben. Aber ich finde, es ist nicht so schlecht. Ich weiss, was du meinst, oder? Dass du sagst, hey, du kannst an dem Strang, wo jetzt die Figur dran ist, eigentlich tiefer gehen und dranbleiben. Und nicht wieder rausfaden, immer wieder zwischen hin und her, zwischen den Storyplots, sodass das irgendwo auf der Strecke bleibt hängen. Nichtsdestotrotz finde ich es gleich regietechnisch gekonnt, dass sie es dann wieder meistens irgendwo wie zusammenführen. Also eben, dass sie die Storystränge separiert und finden dann auch wieder zueinander. Und für das finde ich es gut. Ich weiss, du meinst, du würdest dir mehr wünschen, dass sie mehr dranbleiben an den einzelnen Figuren, wo eben innerhalb sogar von einer Folge von, sagen wir jetzt mal, 50 Minuten wechselt das irgendwo mehrere Mal, oder innerhalb vom Erzählstrang, eben auch von der Rückblendung.
Genau. Du hast eben sehr viel Futter. Immer, wo du wieder dabei hast, oder?
Ist es so.
Ja. Und ich finde auch, ein bisschen ist so ein bisschen der Witz verloren gegangen, oder? Auch das Game und auch die erste Staffel, die hat so einen feinen Humor drin. Oder einerseits so ein die Naivität von der Lucy, die immer weniger weg ist, was sie noch nachvollziehen kann, weil sie ja jetzt in der richtigen Welt drin ist und jetzt merkt, wie die Realität wirklich geht. Oder? Aber auch von dem, das Comic-Männchen, oder, wo so ein die Ironie, der Witz immer auch mit diesen Atomexplosionen eingeht. Weißt, so ein bisschen, und so ein bisschen Humor drin hat. Und der geht ein bisschen verloren. Und das ist eigentlich so ein bisschen, zumindest für mich, muss ich sagen, so ein wichtiger Bestandteil von dem ganzen Fallout-Prämisse, wo mir ein bisschen fehlt. Und jetzt oder in der zweiten Staffel ein bisschen gefällt.
So. Ja, so ein bisschen das Satirische. Ja, weil es ist schon so, dass die Ernsthaftigkeit, weil sich die Figuren halt auch ein bisschen mehr in eine Ernsthaftigkeit hineinbegeben. Du hast gesagt, Lucy, der Maximus wird auch sehr viel ernster Charakter.
Ja, es, und auch das Zusammenspiel Lucy oder mit ihrem Vater, oder die Beziehung, die nicht einfach ist. Und ja, das...
Okay.
Aber gut, wie gesagt, ich habe es gut gefunden.
Ja.
Also schaut sich nach wie vor gut mit 4 Sternen oder 4 Atombombeneinschlägen.
Es zündet den Gang noch. Oh.
Zündet, ja, ja. Oh, ja, genau.
Nein, super. Also ich bin dort auch dabei. Du hast Kritik erwähnt, aber ich finde es jetzt übergeordnet, oder jetzt vom Look and Feel und von all dieser Geschichte über die Waltz und so. Und ja, es hat viele Figuren und viele Erzählstränge. Und gleich ist es gemacht in sich, eben wenn man auch das Look and Feel gerne hat mit diesen 60s und dieser intriganten Geschichte, die hinter dran ist, auch kreiert die Walls, dass ein Businessplan dahinter steckt und, ist nach wie vor köstlich. Also ich finde, und jetzt haben sie ja auch schon ein bisschen, Bethesda hat ja auch bekannt gegeben, dass sie sogar das nächste Game ein bisschen auf Serie auslegen, also dass dort auch Überschneidungen werden kommen, anscheinend vom Setting. Inwiefern dass das dann Einfluss hat in die ganze Gaming-Produktion vom Nachfolger, der bei Fallout, das wird man ja dann noch sehen. Aber ja, lassen wir uns überraschen.
Lassen wir uns überraschen, genau.
Jetzt.
Und jetzt gehen wir zum grossen, emotionalen Schluss, oder würde ich sagen.
Das kann man so sagen, ja.
Über. Und es ist eigentlich der Film, wo ja momentan auch sehr viel darüber geredet wird, ist ja eben auch Oscar nominiert. Und wir reden von Hamnet, wo momentan im Kino läuft. Und ja, niemand geringeres auch der drinnen ist als der Shakespeare, oder?
Der William Shakespeare, um das geht es. Es ist ja auch eine Romanvorlage von Hamnet, existiert ja von Maggie O'Farrell, die ja so ein bisschen die Basis für den Film legt, oder? Und wir haben hier als Regisseurin ja auch wieder Chloe Zhao nämlich, was sich da auch in unterschiedlichen Genres bereits auch ein bisschen probiert hat, zählweise mit mehr oder weniger Erfolg. Ich rede jetzt davon, es hat mal einen Marvel-Film gemacht, Eternals hat er geheissen. Sie ist nicht dort daheim. Jetzt kommen wir zurück zu Hamnet.
Ja, aber sie hat am Schluss eben auch schon den Oscar gewonnen, oder, für Nomadland. Und da sieht man eigentlich, was das Potenzial hat. Und Nomadland geht ja dort schon auch in die Richtung rein, wo Hamnet auch reingeht. Oder?
Genau, darum wollte ich auch sagen, dort ist sie daheim. Weil sie ist ja auch neurodivergent, oder? Sie sagt ja, sie sind hochsensibel. Sie wirbt auch ein bisschen für das, dass dort auch Regisseure, die das haben, mehr zum Zug kommen in dieser fühligen Welt und so. Und ich sage gerade, das merkt man bald ein bisschen im Film. Und man hat im Vorfeld gehört, es ist ein tragischer Film, die Geschichte um William Shakespeare, den Hamlet. Und ich bin so ein bisschen im Kino, ich dachte, wie fest nimmt mich der Film mit, oder, in dieser Prämisse, oder? Es geht ja da ganz klar im Film um Verlust, oder, und so, und das eine Kind, das da stirbt, und. Und mit dem gehst du so rein und denkst, hey, wie hat sie jetzt das hergebracht, oder? Und weiss nicht, wie bist du da so? Hast du eine Vorkenntnis gehabt über den Film, über den Plot? Schon,
nein, über den Plot nicht richtig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ich habe natürlich sehr viel mitbekommen, auch, dass er eben sehr emotional ist. Und ja, das hat man eigentlich wie überall gehört. Und ja, da gehst du natürlich schon mit einer anderen Erwartungshaltung rein und auch mit einer grossen Erwartungshaltung. Das ist ja immer auch ein bisschen ein Problem, das haben wir ja schon ein paar Mal diskutiert, oder? Wenn du mit einer grossen Erwartung reingehst und auch eben so ein bisschen die emotionalen Geschichten oder Filme haben wir ja noch gern, oder? Und wie bringst du jetzt das über? Wird dann auch die Erwartungshaltung erfüllt? Packt die den? Weil, also ich muss ehrlich gesagt sagen, den habe ich irgendwie manchmal noch mehr Mühe, wie die Emotionen zuzulassen, wenn ich schon so ein bisschen vorbereitet bin, für den Film reinzugehen. Ich bin wieder mehr noch überrascht oder überwältigt, wenn ich eigentlich nicht weiss oder sehr, sehr wenig weiss und wie völlig unbelastet in einen Film reingehen. Und wie geht es dir so bei dem?
Ich bin mit dem Gefühl auch ein gestartet in Filmen. Wir sind ja unabhängig voneinander schauen. Und das Ding ist, am Anfang habe ich auch gedacht, boah, der will mir jetzt hier viel Emotionen geben, schafft es, der Film. Und wie du es sagst, oder, manchmal ist es schwierig, wenn er dich schon dort abholen will und du gehst mit dem Understatement, mit dem Verständnis in den Film rein und denkst, funktioniert das hier? Oder? Und holt er mich jetzt so ab in dieser Gefühlswelt? Oder? Als Drama, psychologisches Drama, Zeitdokumente, ein bisschen biografisch etwas.
Ein von allem ist da dabei.
Von allem ist etwas dabei. Und ja, ich meine, ich finde einfach auch, er hat ja im Vorfeld, ist ja auch noch zu erwähnen, dass ja die Hauptdarstellerin, nämlich Jessie Buckley, die Frau von William Shakespeare hier verkörpert, Agnes, hat ja auch die beste Hauptdarstellerin bei den Golden Globes bekommen, die Auszeichnung, oder? Und auch der Hamlet, der Film, ist ja als bestes Filmdrama in den Golden Globes auch nominiert worden, oder? Und aber
ja, und Jessie Buckley geht ja auch als grosse Oscar-Favoritin ja, oder ins Rennen, so muss man sagen, oder als beste Schauspielerin. Und ja, das können wir, glaube ich, schon vorwegnehmen, oder? Also da kommt, glaube ich, niemand da dran vorbei. Jessie Buckley das Jahr. Also ich glaube, den Oscar hat sie wahrscheinlich auf sicher, oder?
Ja, das ist eine Bank, oder? Was mich aber hankerum ein bisschen betrübt hat, wenn wir noch gerade bei Nominationen sind und von diesem Film, ist, dass der Paul Mescal nämlich Kenny hat bekommen. Da muss ich jetzt sagen, das begreife ich, das ist jetzt eine persönliche Meinung, nicht. Ich meine, der Paul Mescal hat hier als William Shakespeare echt auch stark performt, dünkt mich.
Also, da bin ich bitter, ja.
Gell. Also, wir sind ja auch ein bisschen Fan von Paul Mescal. Er hat viel die tragischen Rollen natürlich jetzt momentan in Hollywood, wo er spielt und so. Aber wenn er die überkommt, also die emotional starken Rollen, finde ich, ist das ein jüngerer Schauspieler, der das für mich, ist jetzt eine persönliche Meinung, da leite ich gerade zu dir über, unglaublich gut kann. Er kann das. Er ist für mich, wenn er in solchen Rollen gecastet wird, wir reden jetzt nicht von Gladiator 2 und anderen solchen komischen Rollen, sondern wenn er eben bei All of Us, Strangers, After Sun, das sind alles auch so sehr emotionalisierte Filme. Paul Mescal hat das. Und er ist für mich einer von den Top-Schauspielern in Hollywood, wo das für mich so gut verkörpert. Und da verstehe ich die Nicht-Nomination nicht. Und jetzt gebe ich es gerade zu dir.
Ja, bitter. Da bin ich bitter. Also absolut, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Eben, wir reden hier immer nur von Jessie Buckley, aber Paul Mescal macht das ebenso gut. Und ja, der Film wird ja gedreht, oder, von diesen beiden Schauspieler, Schauspielerinnen. Weil es ja eigentlich um sie geht und klar, dann noch ein bisschen um die Kinder und ich muss aber irgendwie dort sagen, was, das ist jetzt schon eine Kritik, wo ich eigentlich drin bin, was ich eben ein bisschen schade finde, ist, dass die Beziehung vom Vater, also vom William Shakespeare zum Hamlet, oder, wo es ja eigentlich, es geht ja nur um das, und ist auch der titelgebende Name, dass diese Beziehung kommt wie fast zu kurz, oder, also ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das mehr beleuchtet ist worden. Und eigentlich steht fast mehr Jesse Buckley und mit der Präsenzzeit, die sie hat auf der Leinwand, mehr fast im Vordergrund.
Mhm.
Und eigentlich geht es ja nicht um sie, oder? Und irgendwie die Balance ist mir nicht ganz aufgegangen. Mhm. Siehst du das auch so? Oder?
Ich sehe es ein bisschen anders. Also, ich weiss, was du meinst, oder? Was du willst sagen, dass das Bond zwischen ihm und Hamnet, also seinem Sohn, dass das nicht so stark beleuchtet wird, was die zwei für eine Beziehung haben, oder? Und jetzt bezüglich eben dieser ganzen Geschichte, die dann kommt mit dem Loslassen von Vater, Sohn und auch Mutter wird dort sehr ins Zentrum, also die Agnes, wie sie funktioniert als Charakter in der Familie, in der Beziehung zum William Shakespeare, wie die zwei interagieren und sich kennenlernen. Aber ich finde, die Verkörperung, der Sohn ist ja auch ein bisschen eben der Teil von ihrer Beziehung. Oder? Man will dort halt sehr stark sagen, das Kind ist das, was ihr habt auf die Welt geschafft, dass ihr dann noch die Töchter. Aber einfach, ich weiss, die Beziehung zwischen ihm und dem Sohn wird nicht so beleuchtet, aber für mich ist der Fokus, hat er ganz klar so, Chloe Zhao und auch die Regie hat man auf das gelegt. Oder? Mit, wie ist das, wenn zwei einander lieben, und gleichwohl steht hier Vergänglichkeit, Verlust und Verletzbarkeit ganz stark im Fokus. Also, wie verletzt man einerseits sich gegeneinander in einer Beziehung, oder? Und hat es gar nicht so gemeint oder nicht wollen. Man hat eine Leidenschaft wie der Shakespeare, der da seine Stücke anfängt zu schreiben und immer wieder auf das London, in die grosse Welt geht. Und eigentlich dieser Passion mich nicht fliehen kann. Und gleichzeitig hat er die Familie, die er eben liebt. Und ich glaube, die Beziehung eben zu dieser Frau steht im Fokus, nicht unbedingt zu den Kindern, weil das ist so ein Erzeugnis von ihnen zwei, von ihrer Liebe. Und man stellt das so in Fokus. Und gleich ist die Prämisse, und das finde ich auch schön, durch die Beziehung, die sie führen, wird dann die Bedeutung eigentlich wie im Hintergrund wie klar, wie viel Bedeutung eigentlich die Kinder für sie auch hatten. Und das findet ja dann in diesem grossen Finale, wo eigentlich dort dann dargelegt wird, wie viel Bedeutung das für beide hatte und was das für einen Einfluss hatte in der Beziehung. Und die Verletzlichkeit, einerseits die eigene, aber auch gegenseitig als Paar, dass man mit Verlust zu kämpfen hat und dass man nicht so hat können sein in einer Beziehung, wie man hat wollen, weil man dem anderen die Freiheit hat wollen lassen, um dieser Passion jetzt in dem Sinn Stück zu schreiben für die grosse Welt, für nachhaltig auch etwas zu hinterlassen. Das hat für mich ist das sehr gekonnt gewesen. Ich kann es einerseits nachvollziehen, das, was du meinst, aber ich glaube, es hat mir auch bewusst gemacht. Ein bisschen weit.
Ja, ich habe das schon alles begriffen und gecheckt im Ganzen innen.
Mhm.
Ich hätte dort einfach die Balance noch ein bisschen anders verschoben. Oder dann der Fokus. Vielleicht hätte man aber auch nicht, weißt, zu fest wollen, auf einen Shakespeare eingehen, oder? Weil er ja einfach die prominente Person ist. Darum hat man sich dort wahrscheinlich schon bewusst oder, von ihm zurückgezogen, oder? Und der Fokus vor allem auch auf Darkness gelegt, oder? Aber gleichwohl auch, oder? Und auch dort so ein bisschen das, es hat so ein bisschen die Übersinnliches noch drin, also es ist so ein bisschen wie soll ich sagen, der Natur sehr zugewandt, oder?
Ja, mit, so ein bisschen
Kräuter, und ein
bisschen hexerisch.
Hexen, genau. Ja. Aber auch das irgendwie habe ich nicht verstanden, warum, dass man das Fass auftut. Weißt du, das...
Mal, es geht, glaube ich, schon um, oder wenn man so Naturheil kommt und wie weit geht das mit der Symbolismus? Ein bisschen weit ist ja der da auch noch näher, oder? Wo zum Beispiel da der Vogel tot ist und sie der Geist vom Vogel freilässt und die Verbundenheit zu der Natur. Also man sieht da wunderschön...
Ich meine es nicht einmal das. Ja, okay. Aber die Verbundenheit zu der Natur ist noch etwas anderes als das Übersinnliche. Und so ein bisschen, das finde ich... Das Fass hättest du nicht müssen auftun müssen, es hat genau gleich funktioniert und die genau gleiche Wirkung entfaltet, wie wenn du das nicht erzählst, oder? Ja, also, aber es ist eine leise, weißt du,
es ist eine Anekdote.
Kritik, oder? Genau, ja.
Nein, aber eben, ich glaube, als Understatement eben jetzt gerade so, es ist nicht ein Feel-Good-Film, das kann man wirklich sagen, also nee, nur mal rein, ich habe da sogar eine kleine Triggerwarnung, weil eben das mit Verlust und eben gerade das Thematische mit Kind und Beziehung so eine zentrale und sehr verstörende Rolle kann für die Leute geben. Also das ist wirklich nicht leichte Kost, ich denke, das muss man schon schauen, wenn man jetzt das mal auch verkraftet, die Tragie, sage ich jetzt mal, und aber wie du es jetzt kommen wir wieder zum Anfang, oder? Man hat, wie fest nimmt einem das mit, oder? Und ich habe viele Filme gesehen, die auch so ein bisschen tragisch waren und so. Aber jetzt muss ich hier echt sagen, der Hamnet hat für mich eine nachhaltige Wirkung gehabt, als ich aus dem Kino bin. Also, ich habe wirklich sehr, sehr viel gerannt in diesem Film. Also, nicht in der ersten Hälfte, mehr in der zweiten Hälfte des Films, wo es dann eben so ein bisschen mehr Tragie-Element gibt eben auch, wo einem bewusst wird, was jetzt da genau abgeht und so. Also mich hat er schon sehr stark emotional berührt und ich habe sehr, sehr viel gerannt und bin eben aus dem Kino, habe wirklich einen Moment, blöd gesagt, die Stille braucht für mich das zu setzen, oder, was ich jetzt da habe gesehen, für mich. Und das gibt es so sehr wenig. Also da könnte ich, sagen wir mal, 2-3 Filme auflisten, die das erreicht haben, überhaupt. Und das muss ich sagen, Hamnet hat mich unglaublich tief berührt. Da ist jeder anders. Es kommt auf einem seinen Charakter drauf an, vielleicht auch auf einem sein persönlichen Thema, Bezug. Hat man Kinder, hat man nicht Kinder? Da kann ich jetzt gerade wieder zu dir übergeben. Wir haben beide Kinder. Und ja, es ist nicht nur das Element, aber es spielt sicher auch eine Rolle. Also Verlust und eben auch Familie ist dort sehr stark drin. Und mich hat das betroffen. Ich musste stille Minuten darüber sinnieren. Ich habe noch Tage danach darüber sinniert.
Du hast ja uns kurz, nachdem du im Kino warst, Sprachnachricht geschickt, gell, auf unserem Kanal. Und dort habe ich, hast du das schon gesehen? Dann habe ich den Film noch nicht gesehen und bin erst später noch ins Kino gegangen. Und ich glaube, das ist das, was ich vorhin so ein erwähnt habe, oder? Wenn schon so ein du hast wie, oder ich zumindest, hast schon ein wie eine Blockade, oder vielleicht auch so ein bisschen ein Schutzschild schon dran, oder? Wenn du weisst, jetzt wird es sehr emotional, dass ich schon eine gewisse Distanz ein bisschen drin hatte, muss ich sagen. Und genau bei so Filmen kommt es ja immer ein bisschen darauf an, in welchem Mood bist du jetzt gerade, in welcher Gefühlslage, auch gerade in diesem Moment. Verwünscht dich das, oder? Und ich bin nicht ganz so, hat es mich nicht ganz so verwünscht wie die, aber ich muss natürlich sagen, der Schluss ist einfach nur grandios, oder? Was da gezeigt ist worden. Eigentlich, und am meisten hat mir eigentlich da gefallen, oder? Dass, wie du sagst, auf den Verlust oder mit diesen Gefühlen oder Emotionen, aber so auf eine positive Art reagiert wird. Oder auf ein trauriges Thema geht man eben nicht mit Wut oder so um, sondern eben auf eine schöne, positive Art, weil es ja muss weitergehen und das ist wie sehr schön und extrem stark umgesetzt. Oder in den letzten 20 Minuten sind es. Und das ist wirklich, wirklich super übergekommen. Auch bei mir ist einfach eben vielleicht nicht ganz so stark emotional, hat es mich jetzt verwünscht, wie jetzt vielleicht die. Aber nichtsdestotrotz wirklich grossartige Schlussszene, wo sie da umgesetzt und übergebracht haben. Oder?
Ja, vor allem, es ist mit einer sehr schönen Poesie und Musik hier dargespielt, oder? Von den Leuten her sieht man eben die Bühne, die eben das dann spielt, die Schlussszenerie, geht nicht darauf ein, detailreich. Aber eben, es ist wie mit der Art der Lebenspoesie, oder? Was heisst das und wie geht das eigene Leben weiter? Und eben auch das Thema Verletzlichkeit hat übrigens persönlich der Paul Mescal auch noch erwähnt, dass ihn der Film dorthin geführt hat, oder als Schauspieler auch. Also, dass man das so darf zeigen und dass das eben auch muss Platz haben in der Gesellschaft. Und das hat dann sogar Chloe Zhao auf der Bühne erzählt. Also sie hat ihn gefragt, ob sie das darf sagen. Und das ist, kann man auf YouTube schauen, wie sie das dort schildert. Und genau um das geht es so, oder? Um zusammen hier etwas zu kreieren, wo sehr fühlig, sehr sensibel ist. Und ich finde, eben auch gerade dort haben die Schauspieler sind unglaublich gut aufeinander eingegangen, alle zusammen. Wo Momente sind entstanden, wo ich finde, die so authentisch gespielt wurden, in der Emotion, eben gerade von der Jessie Buckley, darum eben auch die Nominationen, wo so aus sich rauskommt und so der Verlust, der erlitten wird, so authentisch zeigt, oder wie man dort kann teilnehmen davon. Und darum hat mich das so glaubhaft und mitgenommen, gespielt, dünkt, und da muss man hohe Credits geben. Eben. Und vielleicht auch eben das männliche Element, eher manchmal so ein bisschen das, ich nehme nicht daran teil, bin ein bisschen distanziert, oder wo es nicht ganz klar ist, wie verletzt das jetzt der William Shakespeare eben wirklich war, aber das nennen poetisch und philosophisch und in der Bildsprache und in der Mimik und in der Gestik so stark spürbar wird. Eben. Und das, finde ich, ist höchst gekonntes Schauspiel und Kino und eben auch gerade Chloe Zhao, die das so schön hat umgesetzt. Oder?
Und ich glaube auch, dass die Crews wirklich gut hat. Ja, untereinander und auch, dass du eben authentisch gespielt hast, wie du gesagt hast. Es gibt ja noch ein anderes Video, das auf Social Media geht, das habe ich mir geschickt, oder? Wo eigentlich Dreharbeiten fertig sind und nachher spielen sie dort ein Lied ab in dieser Arena innen, wo die Schlussszene stattfindet und die ganze Crew, also alle Schauspieler und Schauspielerinnen, und Nebendarsteller oder wie sagt man einfach die,
wo sie... Ja, die ganzen Crew-Members, Cast,
Members,
oder?
Alles, wo, und die tanzen dort zu diesem Lied und dann siehst du einfach, wie viel Happiness. Spass und Freude und so ein bisschen, was das für eine Familie war, das kommt dort sehr gut rüber, dass sie das denen abnehmen. Ja.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen Psychohygiene, oder? Das ist auch ein bisschen wie ein Debriefing, das man macht, vielleicht auch gerade in so schweren Momenten, wenn man etwas eben so emotionalisiert, aufgeladen, schwer, wie für mich der Film ist, hat müssen drehen zusammen und hat es realisiert, eben authentisch, super emotional, aber dann noch wieder ausbricht eben aus dem
aus. Aber auch darf feiern, dass man jetzt das Projekt erfolgreich hat abgeschlossen und zusammen gemacht hat. Und klar, ist dann auch so wieder halt der Abschluss, kommt es dann wieder, oder? Weil die Crew geht dann auseinander und siehst du dann wieder nicht mehr. Das ist dann auch so ein bisschen wieder dabei und das ist schaut, wir verlinken es in den Shownotes, das Video, könnt ihr das sehen.
Jetzt sind wir noch beim Rating, Herr Moski. Jetzt bin ich gespannt. Also ich schiesse darauf ein. He. Für mich ist das hoch. Hohe Schule, Chloe Zhao hat mich nicht immer gleich abgeholt. Nomadsland ist wirklich sehr sehenswert, sehr stabil, gut, super Film. Aber hier hat sie mich gepackt, hier hat sie mich berührt. Ich schramme an der Maximalwertung bei diesem Film. Er hat mich sehr bewegt. Es ist, wie du sagst, ist etwas sehr Persönliches auch, wie weit dass man dort bewegt wird. Ich würde sagen, unbedingt. Also man muss Bock haben auf Drama, auf Schwierig, auf Verlust. Aber mich hat er berührt. Ich bin wirklich... Als Drama verstehe ich diesen Film 5 von 5. Als Drama. Als Film insgesamt
bei 4,5. Ich habe nichts anderes erwartet, genau von dir, nachdem wie du das hast gesagt. Ich bin nicht ganz dort. Für mich hat es gleich ein paar Sachen, eben, das habe ich schon erwähnt. Mhm. Und zum Beispiel das Sein oder Nichtsein oder der bekannte Spruch, der da von William Shakespeare überkommt, der wird so sehr gekünstelt irgendwie reingewoben. Aber das ist halt nur ein Detail am Rande. Es hat so ein paar Sachen, wo man einfach nicht die Maximalnoten geben kann. Aber nichtsdestotrotz bin ich da bei einer 4. Und eben, wie gesagt, schaut sich wirklich sehr gut. Eben, vor allem mit dem Höhepunkt am Schluss. Und also, lasst euch darauf ein.
Mm-hmm. Ja, das war unser Review ein bisschen zu Hamlet, gewesen, unsere Zusammenfassung. Also ihr seht, Tränen sind geflossen, wie man das hier am Anfang ist. Es zum Grennen, ja, teilweise. Manchmal ist es so wieder zum Lachen. Und ja, ich hoffe, wir bringen euch dann auch wieder mal ein bisschen mit lockeren Themen dorthin. Ja,
und, ja, heute haben wir aber schon mit 1-2 Rom-Coms so haben wir schon andere Sachen dabei gehabt. Nicht, wir waren schon düsterer, glaube ich, drauf gewesen, Tobi,
oh ja,
wo wir wirklich alles nur so Depro-Themen und Filme hatten, zum Überbringen. Ja.
Genau. Ja. Ja. Also gut, möge die Helligkeit wieder im Wetter einkehren und ich sage jetzt hier mit den Schönen miteinander und gebe Moski über. Habt's gut, bleibt am Ball, geht ins Kino. Ich lasse mich überraschen von den kleinen Filmen. Moski, in dem Sinne sage
ich ja, dem habe ich nichts hinzufügen. Ja, schaut viele Filme. Wir sind viele Serien auch am Schauen. Die sind einfach noch nicht fertig, aber sobald das dann die fertig sein, die wir da auch darüber berichten. Also bleibt dran, auch beim Schau mal Podcast und in dem Fall bis bald.